Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
The Australian Grand Prix Melbourne.
Gran Premio d'España, al circuito Barcelona, Catalunya.
El Jerez del Cubra, Phil Bahrain.
Der große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
Gran Premio d'Italia, Monza.
Le Grand Prix de Belgique, Bafrancorchamps.
Hungaroring, Budapesten.
GP do Brasil, Interlagos, em São Paulo.
Singapore Grand Prix, Singapore.
Ah, le Grand Prix du Canada, à Montréal.
Futur est le Jerez del Cubra, Abu Dhabi.
The British Grand Prix, Silverstone.
Good day from Down Under aus Melbourne, aus dem Albert Park. Hallo liebe Formel 1 Fans, Freunde des Formel 1 Podcasts. Stracke an der Strecke in Melbourne und mit einem ganz besonderen Interviewgast, mit Christian Klien. Christian im, in Australien. Good day.
Hallo, servus, freut mich.
Christian, du bist hier für Servus TV, deswegen bist du natürlich auch direkt am Puls des Geschehens. Was geht ab hier? Was hast du recherchiert, was ich noch nicht weiß?
Ja, grundsätzlich Melbourne für mich eines der, ja, der besten Rennen, die es eigentlich im Kalender gibt. Für mich auch ganz besonders, weil ich hier vor 20 Jahren mein Debüt gegeben habe in Melbourne, im Jaguar damals. Und die Atmosphäre ist einfach immer gigantisch, weil die Fans, die Leute hier einfach so großartige Sportfans sind, aber natürlich auch Motorsportfans, Formel 1 Fans, die alles wissen. Und das wirklich am Donnerstag schon volles Haus mehr oder weniger an der Rennstrecke. Und es liegt halt auch schön, es ist wie in einem Park im Fahrerlager drin, da fühlt sich jeder wohl.
Jetzt stell vor, ich wollte eigentlich nochmal auf die Fans kommen nachher, aber weil du gerade sagst, vor 20 Jahren im Jaguar, jetzt stell dir mal vor, du wärst in diesem Jaguar einfach drin sitzen geblieben. Das ist jetzt der Red Bull, mit dem der Max die Titel gewinnt.
Ja, so ist es, ja. Das ist dasselbe Team und ich habe vorher auch mit meinem ehemaligen Mechaniker, der jetzt der Nummer 1 Mechaniker bei Max Verstappen ist, der Ole gesprochen. Er hat auch gesagt, da müssen wir unbedingt noch ein Foto machen, weil zwei von der Zeit sind aktuell noch bei Red Bull Racing als Mechaniker, Ingenieure und so weiter sind noch mehr vor Ort dann bei Red Bull. Und ja, wahnsinnig, wie sich das Team weiterentwickelt hat. 2005 war das erste Jahr von Red Bull Racing dann hier mit Coulthard und mir damals am Start und da haben wir wirklich einen sehr guten Saisonstart gehabt für Red Bull Racing, sind beide in die Punkte gefahren dort, Vierter der David und ich Siebter, also ein gutes Pflaster für uns und dementsprechend denke ich auch, dass Max dieses Wochenende auch wieder alle in Grund und Boden fährt.
Mit dem Auto, das du sozusagen für ihn vorbereitet hast.
Genau so ist es.
Aber du hast angesprochen, diese australischen Fans, die sind sensationell. Ich habe gestern gesehen, da war eine Truppe Aborigines, die so in ihrer Tradition Bemalung mit Didgeridoos und allem, das wird auch jetzt immer mehr so ein bisschen supported bei den Australiern, das ist cool. Die Fans, dieser Melbourne Walk, wenn wir vom Parkplatz ins Fahrerlager laufen, das ist ja doch eine ganz schöne Strecke. Da stehen wirklich fast tausende Fans, ganz brav hinter so einer Absperrung und die jubeln. Auch wenn du vorbeikommst, die bejubeln jeden, der reinkommt,
ja,
oder?
Absolut, ja. Also das war immer schon in Melbourne, früher war das deutlich kleiner und jeder Fahrer musste dort vorbei zu den Fans hin, einfach Fotos machen, Sachen unterschreiben, einfach die auch teillassen haben. Das ist jetzt deutlich größer und auch damals war es schon, manche haben sie da vorbeigeschlichen oder wollten da nicht hin, die wurden dann auch ausgebuht, also da sind die Australier hart, und aber das hat man richtig schön aufgezogen und ja, diese Fannähe soll ja auch sein. Ansonsten sitzen die Fahrer nur im Auto mit Helm und so sieht man sie halt mal zum Greifen nah dann.
Die Australier haben ja sozusagen zweieinhalb Fahrer im Feld. Die haben den logischerweise Daniel Ricciardo, die haben Oscar Piastri und seit neuestem Valtteri Bottas. Jetzt auch mit Mullet, in Deutsch die Fokuhila-Frisur. Sehr berühmt und sehr bekannt und sehr beliebt hier in Australien. Und er nimmt diesen ganzen australischen Humor auch mit. Coole Sache, coole Socke, der Valtteri, ja.
Absolut, ich habe jetzt seinen neuen Werbedeal, den er da mit hat gesehen. Also das ist so voll Australien eigentlich.
Ja, würdest du so einen hautengen, kurzen, kurzärmlich, kurzbeinig, Shorts, eng anliegenden, türkisfarbenen Shorty-Rennanzug anziehen? Der ist ja nun wirklich nicht fireproof.
Der war nicht firefest, definitiv nicht. Also ich weiß nicht, ob es mir so stehen würde wie ihm. Bei ihm passt ganz gut.
Ja, er trägt es auch mit Humor. Ich finde es das cool, dass er so ein bisschen was reinbringt. Kommen wir mal auf den Ernst des Lebens in der Formel 1. Das Renngeschehen. Bevor wir über das Renngeschehen sprechen, sprechen wir über Lewis Hamilton. Du weißt, dass wie das als Fahrer ist. Ich kriege immer wieder von Hörern des Podcasts auch die Frage gestellt oder auch von Radiohörern, fährt der jetzt schon mit roter Seele? Denkt der schon an Ferrari oder gibt der alles und vor allem auch gegen die Roten, wenn es jetzt eben im Mercedes noch darum geht, irgendwas zu erreichen?
Mit einem Auge wird er bestimmt zu Ferrari rüberschielen und es wird ihn insgeheim freuen, dass der Ferrari recht gut funktioniert und aktuell zweitschnellstes Auto ist. Ich glaube aber, da ist er Profi genug und vor allem hat er einfach auch eine sehr, sehr lange und erfolgreiche Zeit mit Mercedes hinter sich. Praktisch seine ganze Karriere wurde er von Mercedes und von McLaren unterstützt. Und da ist er auch Profi genug, dass das letzte Jahr da wirklich professionell, sag ich jetzt mal, vorbeizubringen. Und es geht ja auch noch um irgendwas. Du willst ja, bist ja als Rennfahrer trotzdem ehrgeizig, willst die bestmöglichen Resultate einfahren. Wenn das nicht der Fall ist, wäre die Saison sehr, sehr zäh und sehr, sehr lang. Also ein bisschen schwierig in die Saison reingekommen. Mercedes auch nicht einfach zu fahren aktuell. Aber beim Lewis ja immer so, wenn es dann wirklich ins zweite Drittel der Saison geht oder das zweite Drittel, dann fängt er an, wirklich sich reinzubeißen, stark zu werden. Und von dem her, der wird das professionell zu Ende bringen mit Mercedes.
Die Fahrer sagen, oder ihr Fahrer sagt ja immer, man muss sich im Auto wohlfühlen. Ich habe den Max gestern gefragt, was muss dein Auto haben, um sich wohlzufühlen? Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Ich glaube generell natürlich die Balance im Auto. Natürlich muss das Auto schnell sein am Ende, aber es sind viele Sachen, die dann zusammenkommen über eine Runde, um das Gefühl natürlich zu haben. Aber ja, ich glaube, die letzten 2-3 Jahren, ist das Gefühl natürlich schon gut.
Aber er gibt keine Details, der Max. Er sagt jetzt nicht, ich mag mehr Frontend oder Backend oder ich mag mehr Over- oder Understeering. Was muss so ein Auto haben, dass man sich wohlfühlt?
Das ist vom Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich. Bei Max weiß man, er will eine starke Vorderachse haben. Er kann auch mit einem leichten Heck, mit einer losen Hinterachse umgehen, was Perez zum Beispiel nicht kann. Also der braucht, sag jetzt mal, ein neutrales Auto, das gutmütig auf der Hinterachse ist. Und der Red Bull wird halt schon eher Richtung sein Verstappens Vorliebe dann gebaut. Das hat man dann auch letztes Jahr so gesehen, dass sich der Perez dann schwer tut, wenn das Auto wirklich so, sag ich jetzt mal, so scharf auf der Vorderachse ist. Und das kann dann Max einfach rausspielen. Und von dem her, es gibt da Vorlieben von Fahrer zu Fahrer.
Was ist die Vorliebe von Hamilton und warum passt das bei Mercedes gerade nicht?
Ich glaub, der Hamilton braucht schon auch eine stabile Hinterachse, glaube ich schon.
Paris-Style?
Ja, eher, also die meisten mögen eher eine stabile Hinterachse. Es gibt ganz wenige, die mit einer ganz aggressiven, scharfen Vorderachse umgehen können. Also das sind dann schon die Ausnahmen und man hat es ja auch bei Mercedes gesehen, die letzten Jahre, das Auto war sehr unpredictable, also man wusste nicht, was das Auto macht, wenn er in die Kurve einlenkt. Es hat dazu gehüpft, ja, und da verliert man dann einfach auch das Vertrauen. Und auch hier in Melbourne hast du in der ersten Session gesehen, das Auto war schwierig zu fahren, der Mercedes, oftmals das Auto im Kurveneingang verloren, sehr, sehr viel aufgesessen. Also da ist wirklich noch Arbeit am Mercedes zu machen, dass der wieder auf Höchstleistungen hinkommt.
Also Mercedes hat Probleme, das sieht man, das ist hat mit dem Handling zu tun. Wenn du jetzt schaust, okay, dann sagt der Hamilton, stabile Hinterachse, ist der Ferrari dann das richtige Auto für ihn? Weil der Ferrari ist ja jetzt im Moment mehr, sagen wir mal, das Charles Leclerc-Auto.
Ja, aber ich glaube, grundsätzlich an Lewis Hamilton kann man mit allem irgendwo umgehen. Okay. Er ist einer der besten Fahrer weltweit, er hat 7 Weltmeistertitel und man kann ja auch das ein bisschen beeinflussen, wo die Reise der Weiterentwicklung mit dem Auto hingeht. Und der Mercedes war zum Beispiel bei den letzten 2 Rennen in allen langsamen, mittelschnellen Kurven sind die wahnsinnig gut. Nur an den schnellen Kurven fehlt es einfach der Abtrieb. Und da kannst du der beste Fahrer sein, wenn das keinen Abtrieb hat, das Auto, dann kannst du auch nicht schneller fahren.
Aber wenn man jetzt auf das Feld schaut, vorne Max Verstappen und dahinter ein richtig enger Fight, Strecke zu Strecke abhängig, eben ja. Charakteristik der Strecke. Perez, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Richtig gesehen von mir?
Ja, es ist Max ganz alleine vorne und dann kommt der Rest, die ganz eng beisammen sind und da ist auch der Perez drin. Max macht einfach diese 2-3 Zehntel Unterschied als Fahrer aus. Und dahinter ist mit Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin fast eine Gruppe, wobei ich da Ferrari als zweitbestes Team jetzt momentan einschätze. Aber es ist einfach von Rennstrecke zu Rennstrecke immer ein bisschen abhängig, wie gut das Auto damit zurechtkommt. Und man hat es auch hier jetzt in Melbourne wieder gesehen, es sind die ersten 8 innerhalb von 1/10. Es ist unheimlich eng beieinander. Und sagen wir, jetzt nehmen wir mal den Max weg, dann ist das wirklich auch dieses Jahr wieder eine äußerst spannende Saison, die wir vor uns haben.
Absolut, also wir freuen uns. Ich höre immer wieder gerne deine Kommentare auch bei Servus TV und eure Interviews, immer wieder hochinteressant. Was steht bei dir aktiv racingtechnisch an dieses Jahr? Gehst du noch auf die Strecke?
Ich werde bestimmt wieder auf die Strecke gehen, es ist noch nicht ganz fixiert. Das erste wird mal sein, ich glaube im April, auf der Nordschleife werde ich fahren. Und ansonsten wird es irgendwo wieder ein GT3-Programm dann geben.
Dann wünsche ich dir viel Spaß. Always drive safe, sichere Fahrt. Und vielen Dank dir, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
So, und ich spreche jetzt mit einer Größe im Formel-1-Fahrerlager, vor allem hier in Australien, der australische ehemalige Teamchef Paul Stoddart, ehemals Minardi-Chef. Und es wird spannend.
Die Expertenmeinung.
Absolutely lovely to see Paul Stoddart in the Melbourne paddock. Paul, how's it going?
Yeah, it's pretty good. Wouldn't miss this race. It's my 29th year and obviously 28th race because we only got halfway through 2020 before it was cancelled. But I love Melbourne. It's my hometown. So, as I say, haven't missed any of them yet. But life's good.
You've had some pretty good results here. You visited your own team. Yeah. How's it all looking?
Yeah, no, it's moved on a lot since I sold it, but obviously my sort of most famous day and probably the best day ever in F1 was here in March 2002 when Mark came in those famous 2 points, and we somehow ended up on the one and only second podium in the history of Formula One. So, brings back good memories.
Now, Max Verstappen, Red Bull, is dominating the seasons. The seasons, I have to say, is piling in the World Championship titles. Is he the best driver of this era?
I think definitely. It's helped by having the best car. But, you know, we've gone through the eras when you had Michael Schumacher with Ferrari back in the early 2000s, 5 championships on the trot. Good car, great driver. Then you had sort of the next one was really Sebastian for the 4 championships with Red Bull. Again, great car, great driver, but had a run for his money. Probably Mark Webber should have won the 2010 one if he had a fall off his bike, literally. And then obviously Lewis from 14 to 20 bar the 1 year for Rosberg in 16. You had the dominance again. And now it's Max, and I see nothing that's going to touch Max between now and the end of 25, as long as he's still at Red Bull.
You know the stats better than I do. I will have to look them up. Now, of course, behind Max, we have exciting racing, really tight racing. We have the Ferraris, the Mercedes, Aston Martin, McLaren in the mix, depending on which track.
And the second Red Bull,
And the second Red Bull, of course. In the mix, depending on which track suits him best. Yep. It's always been like that, hasn't it?
It has, but it's normally in the past it was either Ferrari, or go back a bit, it was Ferrari, McLaren, Williams. But then you had the Ferrari, you also had the Benetton years with obviously my driver Fernando winning the 05 and the 06 championship. Because we had the fantastic year in 09 when Braun came out from nowhere, weren't even going to be on the grid. And not only did they win, they won both championships, constructors and drivers won for Jensen. So we've had some spectacular racing over the years. But last year, I think, Red Bull's dominance. And you can't take it away from anybody. But you also got to watch the sport as well, because the sport now, since Liberty have taken over, has gone from strength to strength. We've got a reset coming in 26, a big reset. And I don't think anyone, including the teams or the drivers, know who's going to come up with the magic engine. My money is probably Mercedes, Ferrari out of those two, but nevertheless.
Audi?
No, I don't think so. Not in year one.
No,
because look at somebody like Honda, who's coming in out of the championship for the last 50 years, and they came back in with McLaren. They were nowhere. because they came in just after an engine change but weren't prepared for that engine. So it takes a lot. And the same with Red Bull, you know, with their engine. You want them to be competitive. You want them all to be competitive. But sadly, like the 2014, the new era of cars, it was Mercedes and nothing was going to touch them. In 29, you could see Red Bull starting to win and then the back-to-back championships. And, of course, a lot of that's down to Adrian Newey, because you either have a engine championship or you have a chassis championship. Now, no one's going to touch Adrian. No one. Well, Ross did in 09. But other than that, because of the twin diffuser, and he'd already told the teams he had it, you're going to struggle to see who's going to... You know, whoever can predict who's going to come out on top in 26, they've got a better crystal ball than me.
Talking crystal ball, there's also a lot of things going on off track. And it's a weird... I've looked at it. It's a weird, let's say, coincidence of happenings, succession. Like, if you look at... Number one, there is Felipe Massa, yep, trying going, now, lodging a claim of, I think, $60 million.
Not going to happen. Not going to happen. You cannot change results in history. Now, that was the 08, 07, 08, whichever one. You can't come back 15, 20 years later and change it. It's just not going to happen. That's a non-starter. But we do have other challenges.
Yeah, we have the Horner challenge at the moment. What do you make out of this, having been a team boss yourself?
I know all three people involved. And
three?
Yep. So you've got Jos, you've got Christian, and you've obviously got Fiona. Yep. So, I mean, at the end of the day, I think it's time to bury that one. I really do. You know, it's not part of the racing. We're here to go racing. We're here to win races and championships. Let the rest drop. If I was Christian, I'd just, when asked a question, I'd just simply say, ask me racing questions, I'll talk about them all day long. Personal life, off.
But apparently, the women in, you know, in this case, has hired now, I've heard, a communications company, and apparently we hear that she's lodged an official complaint with the FIA. What's the FIA got to do with a case like that?
I mean, the FIA has got to protect its own integrity. You know, the sport has gone from strength to strength, like by the millions and hundreds of millions. So we've got to be, they've got to be seen to be proper, but I don't think it's anything to do with them, really. It's only to do with the individuals, and it's no part for that kind of business in our sport today. You know, just move on. Just move on. It's not something that's going to give anybody any entertainment. It's also collateral damage for kids and family members and so on. Just move on and let it all go. You know, in the past, you and I know, many, many things happened in this paddock.
Many WhatsApps, even and many other things before there were WhatsApps, right?
Correct, right? So, you know, Formula One has got a job to do. That is to build its franchise, to build its worldwide viewing audience, and to have really good, clean and exciting racing. Beyond that, leave it alone.
Now, beyond that, we also had this case from a whistleblower. We don't even know where this came from, against the FIA president. This has gone through the Ethics Compliance Commission, and it's been cleared. Everything is good. Now we have Susie Wolf. Everything seemed to be calm about that case. There were some investigations by the FIA against her and Toto, her being an employee of Formula One, Toto running a team with Formula One. It was all cleared after 48 hours. The FIA said Formula One has safe enough structures to guard everything. Now she has filed an official case as well. Why is all this happening?
I think it's, well, it's sad, first of all, that it is all happening. I mean, Susie Stoddart, as she was known, obviously my surname.
But not related to you?
Not related to me. But, no, I look, in that particular one, I think it's done and finished. I really do. In the case of any of this stuff, whether it be with Christian or, you know, keep it off the stuff with Muhammad. I'm sure the stuff with Muhammad, they have enough ability to investigate themselves. One could always argue that, you know, you shouldn't be policeman and judge and jury. But this day and age, you can't hide. So if you overlook, if there are facts there, let the facts be heard. But if you overlook the facts, they'll come out and bite you later on. You know, it's not like it was back in our earlier days when there was no internet, there was no social media, and what happened at the track largely stayed at the track. That's not the case today, and you've got to live accordingly. But equally, what you mustn't do is allow I'm not knocking the media, but the media stories about the off-track events to actually take over the racing. That's when it goes too far.
Can those stories, especially since they're then spread by social media, by fan pages, by people who have never been here...
And hyped up a bit every time
Can that actually present a damage to the sport? And even more so, because I was checking the shares, the shares on F1. Can that change the sport and the the image and also the business of Formula One?
Yes, it can. And as I said, Liberty have done such a fantastic job of just taking it all to a new stratosphere, really. The last thing they're going to want is to see stories that damage the image of Formula One. Now, there is I haven't read the current Concord Agreement, but I used to be a bit of an expert on the previous ones. There's a little charge called bringing the sport into disrepute.
It's
called bringing the sport into disrepute.
Definitely we signed something like that.
Well, it's in there. It's in there. So, or it was in there. I think I kept abreast of all of them, but the last one. So, the thing is, you can't allow... Formula One's bigger than any one individual. And it's proved that in the last 8 years with Liberty. And they were right. I was one that said that Bernie is just such a hard act to follow, no one will achieve it. But give them credit where it's due. They did achieve it. They have performed. They built a brand that for each of the 10 competing teams, and you can argue whether it should be 11 or 12, but anyway,
That's another
story, but for each of the 10 teams, you've got wealth built by your franchise in unbelievable numbers from the days when I sold Minardi to Dieter Mateschitz on a handshake, nothing more than that. You know, those days are kind of gone, but... Now the teams are so wealthy as franchises, as individual license holders. You know, you can't complain about that on the one hand and then start bringing all this stuff out that's actually going to damage the value of your own team. Now, you know, in the case of Toto and Susie, I don't think it's helpful. I really don't. I mean, the right decision was made. It's finished. And I wonder why that one's going to court, to be honest, or if it does go to court. In the case of Mohammed, have the investigation, which they have had. If there's then just move on.
Yeah.
Because none of these, and including the one with Christian, Christian's, obviously him and Jerry, but also the kids as well. You know, move on.
But that's not our, right?
No,
none of our business.
No. Look, you can't be a Formula One journalist and not pick up a story when you know it's a story, right? But I think there has to be a bit of a limit on how long it goes on for. This has been dominating from the beginning of from before the beginning of the season through the first two races. And I really do hope for everybody's sake that we just put a lid on it now, call time and move on. And
let's Paul. Thank you so much. That's very much good insights, good information. Wishing you all the best and hope to see you at more tracks, maybe back with a two-seater.
Yes, we hope so. Certainly the two-seaters missed from here.
Thank you
so much. Everybody's 7 a.m. wake-up call.
I will never forget the ride I had in it many years ago. It was fantastic. Thank you.
Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.